Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es wird knapp morgen in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl, im einwohnerstärksten Bundesland. Der CDU-Ministerpräsident und der SPD-Herausforderer, sie liegen nah beieinander. Vielleicht hat der SPD-Kandidat die besseren Koalitionsoptionen. Aber Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und ich, wir wollen jetzt keine knappe Optionenratespiel machen, sondern lieber ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, diese ganzen Themen, Sorgen um Wirtschaft, um Ernährung, um Krieg, um Sicherheit, ob und wie das die Wahl beeinflusst hat oder vielleicht auch nicht. Und meine These wäre ja, Frau Fetscher, dass dieser Krieg etwas, was wir sonst kennen, verändert, nämlich, dass aus dem Kanzlerbonus in diesem Fall ein Kanzlermalus werden könnte und der SPD Stimmen kosten könnte, weil dann doch viel Kritik da war an dem, wie Olaf Scholz gehandelt oder zumindest kommuniziert hat.
Ja, die Kommunikation von ihm wird ja immer wieder kritisiert. Ich gehöre zu denen, die das eigentlich gar nicht schlecht finden, dass er nicht dauernd explizit über alles spricht, auch in dem Ausschuss gestern, Verteidigungsausschuss, wo die FDP ihm vorgeworfen hat, dass er zu zögerlich, dass er nicht wirklich, jetzt wann kommen denn die Gepard-Panzer und wie viele und wohin? Da bin ich ja so froh, dass er das nicht immer alles dem Gegner explizit vorzählt. Ich finde, da wird ohnehin viel zu viel gesagt, welche ukrainischen Soldaten wo ausgebildet werden, in welcher Kaserne. Dann dachte ich noch, also wollt ihr jetzt noch das WLAN-Passwort dazugeben? Also das kommt mir wirklich falsch vor. Was Scholz vielleicht besser dazu sagen sollte, ist, ich werde alles erklären, wenn die Sache, wenn die Krise sich entspannt hat, wenn die Sache vorüber ist. Und im Augenblick müssen wir zusammenhalten und müssen wir auch schauen, dass wir ein bisschen die Hand auf dem Deckel oder den Deckel auf dem Topf halten.
Ich glaube übrigens nicht, dass deutsche Kasernen funktionierendes WLAN haben, so wie die Bundeswehr aufgestellt ist.
Ja, das wollen wir auch den Gegner nicht wissen lassen.
Aber wir wollten ja eigentlich...
Das wollten wir doch nicht verraten.
Stimmt, Entschuldigung. Ja. Wir wollten ja eigentlich auf Nordrhein-Westfalen auch schauen. Diese Sorgen, die dann doch eben manche haben, ich bin vorhin eingestiegen mit diesem Aufwachen und davon träumen, all so eine Geschichten, die wir beobachten, Weltwirtschaft, die damit kämpft, aber eben jetzt auch so konkrete Dinge wie Sorge um Hunger, wenn auch der uns natürlich anders trifft, viel weniger als arme Regionen der Welt, die er eh trifft. Aber all das, was gerade zusammenkommt, glauben Sie, dass das eben diese Wahl stark beeinflusst?
Naja, die berühmten Ängste der Bevölkerung. Die sind natürlich im Augenblick nicht zu übersehen, nicht zu überhören. Da gibt es, kaum ist die Pandemie, Corona-Krise halbwegs vorbei, ist die Inflation ausgebrochen, wird natürlich dauernd von Klimawandel gesprochen, von erhöhten Energiepreisen, von erhöhten Lebensmittelpreisen. Woher die Preissteigerung genau stammt, kann, glaube ich, noch nicht mal der beste Makroökonom im Augenblick auseinanderklamüsern. Also das ist ja nicht der Krieg allein, der jetzt die Preise erhöht. Und dafür verantwortlich gemacht wird im Zweifelsfall natürlich auch die regierende Partei und die dagegen anpolternde, wobei Herr Wüst nicht poltert, aber die dagegen anredende, die ist natürlich dann immer ein bisschen auf dem besseren Gleis, weil sie sagt, wir würden das anders machen, bei uns würde es besser gehen.
Poltern ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil ich bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk heute früh ein Interview gehört habe mit Herrn Müntefering. Da ging es auch so ein bisschen am Rande darum, dass bei diesem Wahlkampf, bei Veranstaltungen, bei Auftritten, auch zum Beispiel von Olaf Scholz, dass es so sehr viel Geschrei gegeben hat und so sehr viel laute Stimmen und laute Stimmung auch. Ist das was sich eben auch so aus der Corona-Zeit und jetzt noch dem Krieg aufgebaut hat, dass da unglaublich viel Wut irgendwie da ist?
Ich finde, wir haben grundsätzlich eine Emotionalisierung des politischen Diskurses. Und da nehme ich die Medien nicht aus. Und mir fällt auf, ich will nur ganz kurz nur ablenken, sozusagen mit einer Fußnote. Mir fällt auf seit Jahren, wie viel in Interviews, in Talkshows inzwischen nach Gefühl gefragt wird. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Bilder vom Krieg sehen? Oder was macht das mit Ihnen? Und nicht, was mache ich damit, sondern was macht das mit mir? Das ist doch die völlig falsche Frage, da werde ich passiv gemacht. Mhm. Was macht der Krieg mit uns? Was macht Corona mit uns? Was macht der Lockdown mit uns? Immerzu wird etwas mit uns gemacht. Und das suggeriert ein Gefühl der völligen Passivität, Hilflosigkeit, Ausgeliefertheit. Mhm. Und das verstärkt die Wut darüber, anstatt zu fragen, wie machen wir das am besten? Was wäre jetzt am klügsten? Was wäre am konstruktivsten? Das sind doch die Fragen, um die es geht. Und diese Emotionalisierung, die wir medial erleben, ist natürlich auch nur ein Spiegel, ein Echo auf das, was in der Bevölkerung los ist. Also das bedingt sich gegenseitig. Und da gehören dann an die extremen Enden, gehören meinetwegen die Querdenker rein oder auch die Putin-Versteher, die wir noch von ganz links und von ganz rechts im Augenblick haben. Davor zu warnen, ist natürlich schön und gut gesagt. Das zu sehen, würde ich erst mal mir wünschen.
Ja,
das zu erkennen, dass man eben nicht dauernd fragt, wie fühlen Sie sich dabei? Also das ist doch nicht wichtig, wie sich jetzt ein Politiker fühlt, wenn er diese Bilder sieht, sondern was möchte er unternehmen oder Sie unternehmen, tun, auf welche Weise reagieren, agieren? Ja.